In Jesu Namen. Amen. Heute ist nicht nur Wahltag, sondern auch Konfirmationstag. Und dazu begrüße ich Sie alle sehr herzlich. Zuerst unsere 16 Konfirmanden und dann die Eltern und Geschwister, die Großväter und Großmütter und Tanten. Alle seien Sie herzlich willkommen. Besonders auch die Gemeindeglieder, die es sich nicht nehmen ließen, heute diesen Gottesdienst mitzufeiern, damit Konfirmanden heute nicht hinauskatapultiert, sondern in die Gemeinde hineinkonfirmiert werden. Ich freue mich, dass Sie da sind. Lassen Sie uns jetzt miteinander beginnen, das erste Lied zu singen auf unserem Liedblatt. Nun danket all und bringet Ehr. Lied Nummer 1. Beten. Vater, wir danken dir, dass wir heute die Konfirmation feiern können. Du willst, dass auch diese Konfirmanden zu dir und deiner Gemeinde gehören. Dazu hast du sie schon in der Taufe gerufen. Nun hilf ihnen heute mit einzustimmen in das Bekenntnis der Gemeinde. Präge das Geschehen dieses Tages so in ihre Herzen ein, dass es eine Hilfe werde für ihr ganzes Leben. Sei du jetzt unter uns und gib, dass dein Wort uns bewege zu einem Leben in deiner Nachfolge. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. Liebe Gemeinde, es ist notwendig, dass wir als Christen sagen können, woran wir glauben. Darum wird nach der Ordnung unserer Kirche jedes Jahr am Konfirmationsgottesdienst entfaltet, was christlicher Glaube ist. Schon die ersten Jünger haben den Glauben an ihren Herrn in den Worten zusammengefasst. Eines der früheren christlichen Bekenntnisse aus dem Neuen Testament hat den Wortlaut: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. In den ersten Jahrhunderten der Kirche haben die Christen das, was ihnen aus dem Zeugnis der Bibel das Wichtigste war, als Richtschnur für ihren Glauben kurz zusammengefasst. Daraus hat sich das apostolische Glaubensbekenntnis entwickelt, das uns heute mit allen Christen aller Zeiten und aller Erteile verbindet. Wir bekennen nun, Konfirmanden und Gemeinde, mit den Worten der Väter, unseren christlichen Glauben. Wir wollen dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Martin Luther hat dieses Glaubensbekenntnis mit folgenden Worten erklärt.
Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter beschert, mich mit allem, was Not tut, für Leib und Leben reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit und all mein Verdienst und Würdigkeit. Das alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr.
Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren sei, mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und seinem unschuldigen, leidenden Sterben. Auf das es sein eigen sei und in seinem Reich uns im lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tod, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr.
Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr.
Wenn wir nun versuchen, diesen Inhalt unseres Glaubens mit Worten unserer Zeit auszusprechen, so setzen wir unseren Versuch nicht an die Stelle des alten Bekenntnisses, aber wir nehmen es ernst, dass jede Zeit sagen muss, was Glauben bedeutet.
Wir vertrauen darauf. Gott, der Herr, ist unser Vater. Alles ist durch ihn geschaffen, der Weltraum und jedes Atom. Jedes Leben verdankt ihm Wesen und Gestalt. Auch wir Menschen sind sein Werk. Gott ist der Herr über die Natur. Er lenkt Menschen und Völker, auch da, wo wir sein Tun nicht begreifen können. Wir glauben an Gott, den Vater. Von ihm empfängt unser Leben Sinn und Ziel. Wir vertrauen darauf. Gott ist in Jesus Mensch geworden und uns ganz nahe gekommen. Jesus war ein Mensch unter Menschen und blieb doch immer als der Sohn mit dem Vater verbunden. Er war das in Vollkommenheit, was wir nach Gottes Willen sein sollen. Ein Mensch unter Gott. Weil er allein Gott die Ehre gab und keinen Menschen preisgeben wollte, musste er sterben. Aber er blieb nicht im Tode. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und in seine uns verborgene Welt aufgenommen. Am jüngsten Tage wird er erscheinen, um Gericht zu halten und seine Herrschaft sichtbar aufzurichten. Wir glauben an Jesus Christus. Bei ihm sind wir geborgen für Zeit und Ewigkeit.
Wir vertrauen darauf. Gott ist durch seinen Geist bei uns. Er sammelt Menschen aus allen Völkern zu seiner Gemeinde auf Erden. Gottes Geist führt zur Umkehr, stiftet Glauben und schenkt Vergebung. Er bringt uns die Hoffnung auf Gottes neue Welt und gibt damit unserem Leben Richtung und Ziel. Wir glauben an den Heiligen Geist. Durch ihn empfangen wir Mut zum Glauben, Kraft zum Dienen, Ausdauer im Hoffen.
Sei Lob und Preis mit Ehren. Wir singen Liedvers Nummer 2, 188,5 im Gesangbuch.
Thank you.
Aus dem Glauben an Jesus Christus wächst das Leben mit ihm. Gott hat uns als Hilfe für ein Leben im Glauben seine Gebote gegeben. Sie wollen unser Verhältnis zu Gott und zu den Menschen ordnen und unser Leben vor dem Chaos bewahren. Wie beim Glaubensbekenntnis hören wir zuerst die einzelnen Gebote, die wir miteinander, alle miteinander sprechen, die auch im Liedblatt aufgeführt sind, und dann die Erklärung Martin Luthers und dann eine Erläuterung aus unserer Zeit. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir nicht in Angst leben, weder vor der Macht der Menschen noch vor dem Stand der Gestirne. Gott will allein unser Herr sein. Wer sich an ihn hält, empfängt wahre Freiheit.
Das zweite Gebot: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
Wir sollen Gott lieben und fürchten, auf dass wir lange leben. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir seinen Namen nicht missbrauchen, weder in abergläubischen Beschwörungen noch durch gedankenloses Geschwätz. Gott selber will unser Helfer sein. Wer ihn in allen Dingen anruft, dessen Gebet wird er hören.
Das dritte Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig halten, gerne hören und lernen. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir uns nicht zu Tode hetzen, weder durch pausenloses Arbeiten noch durch atemlose Jagd nach Vergnügen. Gott selbst will unser Meister sein. Wer sich ihm anvertraut, dessen Leben wird Erfüllung finden.
Das vierte Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst im Lande, das dir der Herr, Gott, geben wird.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert halten. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir nicht ständig in Auflehnung leben, weder gegen unsere Eltern noch gegen die Ordnungen menschlichen Zusammenlebens. Gott selbst will unser Vater sein. Wer sich von ihm finden lässt, kann in der Gemeinschaft leben.
Das fünfte Gebot: Du sollst nicht töten.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten an Leib und Leben keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und beistehen in allen Nöten und Gefahren. Mit diesem Gebot will uns Gott helfen, dass wir andere nicht unmenschlich behandeln, weder indem wir ihr Lebensrecht beschneiden, noch Hand an ihr Leben legen. Gott selbst will unser Beschützer sein. Wer seine Gebote ernst nimmt und achtet, der kann auch andere ernst nehmen und achten.
Das sechste Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Worten und Werken und an jeder seinen Gemahl Liebe und Ehre. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir uns nicht zügellos gehen lassen, weder indem wir uns selber nachgeben, noch indem wir andere zum Gegenstand unserer Befriedigung machen. Gott selber will für unser Glück eintreten. Wer mit ihm seinen Weg geht, kann annehmen, was Gott ihm bestimmt hat.
Das siebte Gebot: Du sollst nicht stehlen.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Nächsten sein Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handeln an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten.
Das achte Gebot: Du sollst kein Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder ins Gerede bringen, sondern sollen ihn entschuldigend Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir nicht von der Wahrheit abweichen, weder zur eigenen Bequemlichkeit, noch weil andere es von uns verlangen. Gott, der Herr, hat Vertrauen zu uns. Wer dieses Vertrauen annimmt, kann selber Vertrauen schenken.
Das neunte Gebot: Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Hauses.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Hause oder Erbe trachten, noch es mit einem Schein des Rechts an uns bringen, sondern ihm dasselbe zu behalten förderlich und dienlich sind.
Das zehnte Gebot: Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Weibes, noch seines Knechts, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch alles, was sein Nächster hat.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht sein Weib, Gesinde oder Vieh ausspannen, abwerben oder abwendig machen, sondern sie anhalten, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind.
Und nun hören wir wieder die Posaunen der Stiftsgemeinde. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Jesus Christus ruft Menschen in die Nachfolge. Er hat den Auftrag zur Taufe gegeben.
Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Der württembergische Reformator Johannes Prinz, der hier zu meinen Füßen begraben liegt, der sagt über die Taufe:
Die Taufe ist ein Sakrament und göttlich Wortzeichen, womit Gott, der Vater, durch Jesus Christus, seinen Sohn, samt dem Heiligen Geist bezeugt, dass er dem Getauften ein gnädiger Gott wolle sein und verzeihe ihm alle seine Sünden aus lauter Gnade um Jesu Christi willen und nehme ihn auf an Kindesstatt und zum Erben aller himmlischen Güter.
In der Taufe spricht Gott zu uns, dass alles, was durch Jesus Christus zum Heil der Welt geschehen ist, uns persönlich gilt. Er will, dass wir zu ihm kommen, Jesus als unseren Herrn anerkennen und bei seinem Wort und seiner Gemeinde bleiben. Zu Jesus kommen und bei ihm bleiben, nennt die Bibel Glauben. Und als Hilfe zum Glauben hat er uns das heilige Abendmahl gegeben.
Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, der für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis.
Dazu sagt Johannes Prinz,
das Abendmahl ist ein Sakrament und göttliches Wortzeichen, worin uns Christus wahrhaftig und gegenwärtig mit Brot und Wein sein Leib und Blut schenkt und darreicht und vergewissert uns damit, dass wir haben Verzeihung der Sünden und ein ewiges Leben.
Im heiligen Abendmahl spricht Jesus uns zu, dass wir mit uns Gemeinschaft halten und haben will, über unsere Schuld und all unser Versagen hinweg. Wie er uns angenommen hat, so sollen auch wir einander annehmen. Er lenkt unseren Blick auf seinen kommenden Tag, wo er uns alle versammeln wird zum großen Abendmahl in seinem ewigen Reich. Und nun singen unsere Konfirmanden und unsere jungen Leute, die Mitarbeiter aus der Gemeinde, ein Lied aus unserer Zeit. Wenn Sie es können, dürfen Sie gerne mitsingen. Es ist auf dem Liedblatt mit aufgezeichnet.
Thank you.
Im Glauben leben und den Glauben bewähren können wir nur, wenn wir in Verbindung mit Gott bleiben, mit unserem Herrn. Als Brücke der Verbindung hat Jesus uns das Gebet gegeben. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Es steht unter der Verheißung, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Jesus hat uns im Vater unser ein Gebet gelehrt, das Maßstab für unser Beten ist. Vater unser im Himmel.
Gott, du bist über uns wie der Himmel, um uns her wie die Luft und unter uns wie die Erde. Du bist Herr über die ganze Welt, über die unermessliche Weite des Weltraums, über unsere Erde und über alle Menschen. Wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir dich anrufen. Wir danken dir, dass du uns durch Jesus erlaubst, dich unseren Vater zu nennen.
Geheiligt werde dein Name.
Überall in der Welt gebrauchen Menschen deinen Namen. Gedankenlos, gleichgültig und verächtlich. Hilf, dass wir nicht mitmachen bei dem unbedachten Geschwätz über dich. Halte du die Wacht über unsere Worte. Nimm unsere Zungen in Zucht. Lass durch unser Reden und Tun deinen Namen geehrt werden.
Dein Reich komme.
Unsere Welt ist deine Welt. Wir möchten gerne, dass es auf dieser Erde so zugeht, wie es dir gefällt. In unseren Häusern und Familien, in unserem Land und unter den Völkern. Hilf uns dafür, alle unsere Kräfte einzusetzen. Wir wissen aber auch, dass wir Menschen aus eigener Kraft das Misstrauen, den Hass und die Gewalt nicht ausrotten können. Wir wissen, dass der endgültige Friede erst kommen wird, wenn du selber kommst. Darum bitten wir dich, komm zu uns mit deiner erneuernden Kraft.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Wie du selbst einen Willen hast, so hast du auch uns einen Willen gegeben. Aber unser Wille steht nicht im Einklang mit deinem Willen. Das macht uns Not. Überall in der Welt ist Streit, weil jeder seinen Willen durchsetzen möchte. Hilf, dass wir unseren eigensüchtigen Willen überwinden und deinen Willen tun. Lass uns Jesus Christus vor Augen haben, der gesagt hat, nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Wir gehören zu den Menschen, denen es besser geht als vielen anderen. Jeden Tag können wir uns satt essen. Wir haben Wohnung und Kleidung. Gib uns ein offenes Herz und offene Hände, denen zu helfen, die hungern und nicht genug zum Leben haben. Lehre uns aber auch, dass wir Menschen nicht vom Brot allein leben, sondern ebenso von deinem Wort, das Leben ist und Leben gibt.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Du kennst die Gedanken, die unsere Fantasie beherrschen. Du hörst, was wir reden, wie viele halbwahre oder lieblose Worte über unsere Lippen gehen. Du siehst auch, was wir tun, gegen deinen Willen und dein Gebot. Und du weißt, was wir schuldig bleiben, dir und den Menschen um uns her. Vergib uns unsere Schuld, hilf uns gut zu sein, auch gegen solche, die uns Unrecht tun.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Es gibt so viel Leid in der Welt und viele Menschen geraten in Verzweiflung. Es gibt so viel Unrecht in der Welt und viele Menschen müssen unschuldig leiden. Es gibt so viel Versprechung und Enttäuschung, dass wir einander irre werden. Unser Wille ist zu schwach für das Gute. Es ist, als ob einer hinter uns stünde, der uns zwingt, deinem Willen nicht zu folgen. Einer, der stärker ist als du. Bewahre uns vor dem Bösen. Lass uns bei dir bleiben. Denn wir brauchen dich an jedem Tag, zu jeder Stunde.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Weil Gott uns in Jesus durch den Heiligen Geist Richtung und Halt, im Leben Trost und Geborgenheit und im Sterben gibt, dürfen wir uns ihm anvertrauen und mit dem Apostel bekennen. Wir wollen dies gemeinsam tun. Dieses Bekenntnis, das auf ihrem Blatt aufgeschrieben ist, zusammen mit dem Konfirmanden, wir wollen dazu aufstehen. Unser keiner liebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tode und Lebende Herr sei. Weil denn weder Ziel noch Ende, Lassen Sie uns Liedvers Nummer 3 singen. Liebe Konfirmanden, bevor heute Mittag vielleicht ein paar Verwandte anderer Ansicht sind, ich sage euch, ihr habt's gut gemacht. Sehr gut. Und jetzt, vielleicht könnt ihr noch zuhören. Ein Wort, ein Text aus dem 1. Korintherbrief. Und dort heißt es im 9. Kapitel am Schluss, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich alle Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ohne Zweifel, liebe Freunde, dieser Text atmet olympischen Geist. Das Feuer, das vor wenigen Wochen in Calgary erlosch und das in wenigen Monaten in Seoul angezündet wird, das brannte schon vor 1900 Jahren in Isthmus am Korinth. Paulus kannte also dieses olympische Kräftemessen so, wie wir es heute auch kennen. Gewiss hat sich seither vieles verändert. Sportler wurden noch nicht vermarktet und Siege wurden nicht versilbert. Wenn damals ein Sportler an den Start ging, dann hatte er nichts mit Firmenzeichen am Hut und irgendwelche Verträge in der Tasche. Sport und Money, Sport und Geld, das waren zwei Paar Stiefel. Vieles hat sich geändert, sehr vieles, zu vieles. Aber eines ist gleich geblieben, nämlich die Freude des Sportlers über seine Berufung. Ich stelle mir solch einen jungen Athleten vor. Lange Stunden füllten die Zeit. Wird meine Form ausreichen? Ist meine Leistung genügend? Wird nicht im letzten Augenblick eine Sehnenzerrung alles zunichte machen? Und dann kommt der Tag der Öffnung. Hinter der Fahne seines Landes marschiert er mit seinen Kameraden in das weite Oval des Stadions ein. Fragen und Zweifel sind weggeblasen. Freude und Stolz erfüllt seine Brust. Der Wunsch ist zur Wirklichkeit geworden. Ich gehöre dazu. Ich bin dabei. Ich bin Glied dieser Mannschaft. Diese Freude
über die Berufung solltet ihr auch wieder kennen. Gott ist treu, der euch berufen hat. Wisst ihr nicht, andere? Gott ist treu, der euch berufen hat. Paulus stellt sich einen jungen Menschen vor, so gerade wie ihr seid. Fragen kommen ihm. Genug mein Zustand? Ist meine Form richtig? Wird nicht im letzten Augenblick eine heimliche Sünde alles zunichten machen? Und dann kommt der Tag. Hinter der Fahne des Kreuzes marschiert man in das weite Oval des Kampfplatzes dieser Erde. Alle Sorgen und Zweifel sind weggeblasen. Freude und Stolz erfüllt unsere Brust. Der Wunsch ist zur Wirklichkeit geworden. Ich gehöre dazu. Ich bin dabei. Ich bin Glied seiner Gemeinschaft. Ob du diese Freude auch noch kennst? Du kennst die Befürchtung, dass man als Christ zur fünften Reserve gehört. Du kennst die Vermutung, dass Siege von ganz anderen gewonnen werden. Du kennst die Mikros zu diesem armen, ärmlichen, erbärmlichen, kleinen und frommen Haufen der Christen zu gehören. Aber du sollst die Freude und den Stolz wieder kennen. Ich gehöre dazu. Ich bin dabei. Ich bin Glied seiner Mannschaft zu all den Freuden dieses Tages. Und die sind ja riesengroß, wenn ich an eure Geschenke, an diese Geschenkberge oder besser Geschenkgebirge denke. Wenn ich daran denke, zu all diesen Freuden, da gehört eigentlich die Freude durch die Berufung Jesu Christi. Aber damit ist nicht alles gesagt. Ein Olympionike, der will nicht nur einlaufen, sondern will auch mitlaufen. Ein Teilnehmerbottom ist ihm zu wenig. Er will doch nicht nur eine Ehrenrunde drehen, sondern eine Siegerrunde. Medaillen sind interessant. Deshalb ruht er sich am Tage nach der Eröffnung nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern er kämpft darum. Berufung ist Beauftragen zum höchsten Einsatz, auch beim Christsein. Liebe Freunde, auch beim Christsein. Wir können uns doch nicht heute auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir können doch nicht sagen, jetzt genügt's uns schon. Nein, es geht jetzt erst richtig los. Die Berufung ist Beauftragung zu höchstem Einsatz. Davon redet der Apostel, Gott sei Dank, nicht als Zuschauer von der Tribüne herunter, auch nicht als Trainer vom Spielfeldrand, sondern als einer, der sich abrackert. Und der will, dass ihr ans Ziel kommt, dass ihr Sieger werdet, dass ihr ganz oben mit Jesus auf dem Treppchen steht.
Trainiere, trainiere. Wir haben oft von Paulus geredet. Ich sehe ihn auf dem Weg von Jerusalem nach Antiochien, kreuz und quer durch Kleinasien bis nach Griechenland, eine Strecke von vielen tausend Kilometern. Das war doch kein gemütliches Jogging, sondern das war ein intensives Langlauftraining. Oder ich sehe ihn in den Bergen des Libanon und Antilibanon, im unwegsamen Taurusgebirge und Hohen Pindusgebiet. Das war kein gemütlicher Bergspaziergang. Das war intensives Höhetraining. Und dann sehe ich ihn in den Wassern vor Malta, wie er die Fluten teilt und das Ufer zu erreichen sucht. Das war doch kein gemütliches Planschen im Mittelmeer, sondern das war todgefährliches Krafttraining. Paulus hat Kraft und Durchhaltevermögen trainiert. Dabei war er gar kein athletischer Mensch. Er hatte eine angeschlagene Gesundheit. Als angeschlagener Mann aber wusste er, Können und Kondition kommen nicht von selbst. Im Schongang ist kein Blumentopf zu gewinnen. Zum Siegen braucht es ein Höchstmaß an Kraft, an Liebe und an Zeit. Andere haben das verstanden. Zum Beispiel die einfache Gladys Ilward, dieses englische Mädchen auch. Besonders begabt war sie nicht. Und das sei denen unter uns besonders gesagt, die sich in der Schule auch nicht mit Ruhm bekleckern. Die wurde von der Missionsgesellschaft als untauglich in London abgewiesen. Für dich haben wir keinen Platz draußen. Und die ging nach Hause. Und dann sparte sie Geld. Und dann kaufte sie eine Fahrkarte. Und sie fuhr per Bahn bis auf den indischen Subkontinent
Und mit einem Höchstmaß an Zeit und Liebe baute sie die Herberge der siebten Glückseligkeit, eine Oase für Kaputte und Gestrauchelte. Warum genügt uns immer wieder das Mittelmaß? Zeit zum Kirchgang? Ja, aber einmal im Jahr. Zeit zum Beten? Ja, aber lassen wir uns jetzt nicht stören. Zeit zum Beten, aber nicht jeden Tag. Hilfe, Freude zur Hilfe, aber nur wenn es dringlich ist. Freude zum Geben, aber doch keineswegs über 3 Mark. Liebe Freunde, das Mittelmaß ist das Gardemaß des Verlierers. Und deshalb, weil er will, dass ihr Sieger werdet, deshalb sagt er, trainiert. Aber auch das Zweite, nämlich verzichtet. Verzichtet. Ich sehe noch einmal diesen Paulus. Er war ja angesehener Beamter. Er hatte alles Zeug für eine glänzende Karriere. Und er wurde Reisemissionar ohne Gehalt. Er verzichtete auf Wohlstand und Pension. Der Paulus ist immer ledig geblieben. Er konnte sich kein Haus bauen und ein Nest gründen. Er verzichtete auf Frau und Kinder. Schließlich ist er eingelocht worden. Er entzog sich nicht durch Flucht der Verhaftung. Er verzichtete auf Freiheit und Frieden. Dabei war er kein asketischer Typ, der in der Weltverneinung eben sein Glück gefunden hätte. Wie sein Meister finden wir ihn bei Festen und Tischgesellschaften. Aber er wusste, nur durch Verzicht wird Großes geleistet. Wer alles haben will, hat am Ende nichts. Zum Siegen braucht es Einschränkung und Beschränkung. Das wussten doch schon die isthmischen Kämpfer. 8 Monate vor dem Kampf verzichteten sie auf Fleisch. Das wissen Sportler heute auch. Sie dosieren das Essen, sie passen auf die Nachtruhe und sie verzichten auf Alkohol. Verzichten ist eine Kardinalfrage, auch beim Christsein. Warum machen wir sie immer wieder zur Nebenfrage? Alles mitnehmen, alles erleben, alles auskosten, das ist doch tödlich. Es ist eine Überlebensfrage, ob wir noch auf etwas verzichten können. Nicht Verzicht um des Verzichtes willen aus einer miesepetrigen, aschgrauen Stimmung heraus, sondern es geht immer um etwas Größeres und Wichtigeres. Zum Beispiel, wenn ihr euch einen richtigen Computer anschaffen wollt, ein SEL oder Commodore, nicht so ein Spielchenautomat vom Kaufhaus, dann legt ihr euer Konfirmandengeld auf die hohe Kante, dann tragt ihr euer Taschengeld auf die Kasse, dann verzichtet ihr auf Kino und McDonald's, aber ihr gewinnt dafür einen fähigen, großartigen Rechner. Oder wenn ihr euch später einmal ein Haus bauen wollt, dann schließt ihr Bauverträge ab, dann verzichtet ihr auf Reisen und Luxus, aber ihr gewinnt dafür ein wunderschönes Heim. Und so ist es bei diesem Herrn auch. Wer ein Leben, ein glückliches, ein volles, ein schönes, ein richtiges Leben leben will, der tanzt nicht auf allen Hochzeiten. Der macht nicht allen Allotria mit. Der verzichtet auf dunkle Bekanntschaften und zwielichtige Freundschaften. Aber er gewinnt dafür ein Leben mit diesem Jesus, wisst ihr, gefüllt mit Kraft, gefüllt mit seinem Geist, getragen von seinem Trost und durchpulst von der großen Hoffnung der Ewigkeit. Auf einen Glauben, auf ein Leben ohne Verzicht kann dieser Gott verzichten. Und deshalb sagt der Paulus, verzichte. Und noch ein drittes und letztes, nämlich kämpfe, kämpfe. Der Paulus, der sagt, ich kämpfe mit der Faust. Er denkt nicht an einen Konkurrenten, der ihm die Schau stehlen wollte. Er denkt nicht an einen Konkurrenten, der aus dem Weg geräumt werden müsste. Paulus denkt überhaupt nicht an einen anderen Gegner, sondern an sich selbst, an den Kampf gegen sich selbst. Der alte Adam muss K.O. geschlagen werden. Der alte Schlendrian muss überwunden werden. Der alte Mensch muss seinen Meister finden. Es ist doch immer wieder jener üble Bremsschuh in uns, der uns weismachen will und sagen, dafür, für diesen Glauben bin ich zu jung, dafür bin ich zu dumm, dafür habe ich keine Nerven, ich bin nicht religiös veranlagt. Und 12 Monate Konfirmandenunterricht bei diesem Pfarrer genügen wohl zum ersten. Und Paulus sagt, kämpfe, verlange etwas von dir ab. Er will ja, dass du Sieger wirst. Du, schau doch jetzt noch einmal zum Schluss auf diesen Herrn und nichts anderes. Wollte ich doch in diesem ganzen Jahr mit euch schauen auf diesen Herrn, in diesem Konfirmandenjahr, an das ich gerne zurückdenke und in dem ihr ganz toll mitgemacht. Schaut noch einmal auf diesen Herrn, wie der verzichtet hat, wie der trainiert hat, wie der gekämpft hat bis aufs Blut, der gekämpft hat bis zum Tode am Kreuz, nicht wegen sich, sondern wegen euch. Er mag euch. Er schätzt euch. Er will euch heute nicht einfach los und ziehen lassen. Jesus will, dass ihr ans Ziel kommt. Jesus will, dass ihr Sieger werdet. Jesus will, dass ihr ganz oben mit ihm steht. Jesus will, und das ist doch wohl das größte Konfirmationsgeschenk überhaupt. Er will euch nicht nur eine Silbermedaille, nicht nur eine Goldmedaille, er will euch die Krone des Lebens geben. Liebe jungen Freunde, wollt ihr nicht auch? Amen. So lasst uns denn dem lieben Herrn
mit seinem Kreuz nachgehen.
Wir singen den nächsten Vers in unserem Liedblatt Nummer 4. Liedvers Nummer 4. Liebe Konfirmanden, darf ich euch bitten, aufzustehen. Ihr seid auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft worden. Gott, der Vater, hat euch zu seinem Reich berufen. Jesus will euer Herr sein. Der Heilige Geist will euch leiten. Bei eurer Taufe wurden eure Eltern und Paten gefragt, ob sie wollen, dass ihr Glieder der Gemeinde werdet. Ihr Ja kann eure eigene Antwort auf Gottes Ruf nicht ersetzen. Im Konfirmandenunterricht haben wir darüber nachgedacht, was dieser Ruf für uns bedeutet. Darüber habt ihr öffentlich Rechenschaft abgelegt. Zusammen mit uns allen seid ihr darum gefragt, ob ihr im Glauben annehmen wollt, was der Herr in der Taufe euch geschenkt hat. Die Antwort auf diese Frage werdet ihr mit eurem ganzen Leben geben müssen. Gott helfe euch, alle Zeit unserem Herrn Jesus Christus ein freudiges Ja zu geben. Amen. Wir beten mit diesen Konfirmanden. Lieber Vater, du bist in Jesus, deinem Sohn, zu uns gekommen und hast uns zu dir gerufen, auch diese Konfirmanden, und nun wartest du auf ihre Antwort. Du wirst sie immer aufs Neue fragen, ihr ganzes Leben lang. Du wirst fragen, ob sie bereit sind, auf dein Wort zu hören und in deiner Gemeinde zu leben. Du wirst fragen, was sie aus ihrem Leben machen und welches Ziel sie verfolgen. Hilf ihnen, dass sie sich nicht gegen dich verschließen. Lass sie offen sein für dein Wort und deinen Segen, wenn sie jetzt vor den Altar treten. Amen. Axel Burg, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Theo Eisler, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Mark Keller, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Tim Reinecke, Jesus Christus spricht, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Fels baute. Stefan Schröter, Jesus Christus spricht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Till Schweitzer, Jesus Christus spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Sören Specht, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herrgott Zebaoth. Und Olaf Zanetti, Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Anne Böckler, Jesus Christus spricht, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Xiong Sheng, so spricht der Herr. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Christina Koderk, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Und die Sabine Grüner, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Yvonne Kies, Jesus Christus spricht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Damaris Österle, Jesus Christus spricht, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubet, werdet ihr es empfangen. Cornelia Wallnoch, Jesus Christus spricht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und die Patricia Zimmermann, ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Wir hören noch einmal unsere Posaunen. Liebe Konfirmanden, mit der Konfirmation ist eure Zugehörigkeit zur Gemeinde bestätigt. Ihr seid nun eingeladen zum Abendmahl und könnt das Patenamt übernehmen. Die Gemeinde bittet euch, nicht nur an ihren Gaben, sondern auch an ihren Aufgaben teilzuhaben. Keiner von uns lebt für sich allein. Gott will, dass wir eine Gemeinde sind, in der einer dem anderen hilft. Er schenke euch Bereitschaft zum Dienst an jedem, der uns braucht. Das Grußwort der Stiftsgemeinde spricht nun Frau Kirchengemeinderätin Braun zum Schluss.
Liebe Konfirmanden, ihr habt nun ein Jahr Konfirmandenunterricht gehabt und an diesen Unterricht vielleicht hohe Erwartungen gestellt. Ein rechter Mensch werden, das wollen immer die Eltern. Etwas über die Kirche erfahren oder vielleicht sogar den Glauben lernen. Das sind hohe Erwartungen und das klingt so ähnlich wie bei dem jungen Mann, der einen Traum hatte. Er träumte, dass er in einen Laden kommt und hinter dem Ladentisch stand ein Engel. Und da sagte er zu ihm, was verkaufst du denn? Er sagte, ich verkaufe alles, was du willst. Darauf fing der junge Mann an zu bestellen und sagte, ich wünsche Arbeitsplätze und eine Berufsausbildung für mich und meine Freunde. Ich wünsche mir Häuser für die Obdachlosen. Ich wünsche mir Regen und Ernte für Äthiopien. Ich wünsche mir Frieden im Nahen Osten. Und der Engel sagt, entschuldige, du hast mich falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass du hier die Früchte bekommst. Du kannst hier nur den Samen bekommen. Und so ist es wohl auch mit dem Konfirmandenunterricht. Ihr habt den Samen bekommen. Und ihr müsst euch selber um die Frucht bemühen. Der Samen aber, der braucht einen Boden. Der braucht ein überschaubares Feld, ein Gewächshaus vielleicht oder eine Baumschule. Die Gemeinde, zu der wir gehören, könnte so ein Boden, so eine kleine Baumschule sein, wo ihr euren gelebten Glauben erproben könnt. In der Jungenschaft oder im Kontaktkreis oder im Posaunenchor oder im Kindergottesdienst oder wie ich im Kirchengemeinderat. Ihr habt den Samen, wir, die Gemeinde, möchte euch den Boden geben und wir wünschen, dass vielleicht durch unsere Möglichkeiten eure und unsere Frucht reift. Das wünsche ich euch und uns allen für diesen Tag.
Das Schlussgebet jetzt spricht eine Konfirmantin mit ihrem Vater. Wir wollen dazu aufstehen.
Herr Jesus Christus, wir rufen dich an. Hilf uns auf dem Weg, den wir nun zu gehen haben. Bleibe uns zur Seite in den Fragen, die uns umtreiben. Lass uns immer wieder erkennen, dass du es gut mit uns meinst. Schenke uns Erfahrungen mit dir. Bewahre uns vor falschen Wegen und gib uns Kraft, dass wir uns bewähren können als Menschen, die mit dir rechnen.
Herr Jesus Christus, wir rufen dich an. Lass uns als Eltern, als Paten und Gemeindeglieder unseren Konfirmierten glaubwürdig zeigen, was das Leben in deiner Gemeinde bedeutet. Gib uns Weisheit, Geduld und die rechte Offenheit für den Umgang mit jungen Menschen. Hilf uns, dass wir unsere Verantwortung für sie erkennen und wahrnehmen und sie in ihrem Glauben und Leben nicht alleine lassen. Leite uns alle, Junge und Erwachsene, durch deinen Heiligen Geist und mache aus uns lebendige Glieder deiner Gemeinde. Wir bitten dich heute besonders für die, die durch die Wahlen Verantwortung in unserem Land übernehmen. Schenke ihnen, dass sie ihr Amt in Ehrfurcht vor dir und deinen Geboten zum Wohl der Menschen führen und segne sie und uns. Amen.
Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Nun danket alle Gott. Wir beschließen mit dem großen Dankchoral. Und den dritten Vers wollen wir stehend singen.
lassen Sie mich noch ansagen, das Opfer dieses Gottesdienstes erbitten wir für die deutsche Indianer-Pioniermission, die in Südamerika arbeitet. Gerade an solch einem Tag sollten wir an die Landstriche denken, die so nicht leben und so nicht feiern können. Wir danken für das, was Sie uns geben zum Weitergeben. 12 Minuten Gottesdienste, Montag bis Donnerstag, 17.15 Uhr. Und dann laden wir herzlich ein zum Abendmahl heute mit den Konfirmanden um 18.30 Uhr drüben in der Schlosskirche. Am Dienstag um 20 Uhr unsere Stunde der Bibel. Und wir möchten darauf hinweisen, dass am nächsten Sonntag wieder die Sommerzeit beginnt. In der Gemeinde ist verstorben und wurde in der vergangenen Woche kirchlich bestattet Herr Adolf Gomber, Werrastraße 4, 83 Jahre. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. So geht mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.